Jawohl, schön. Dann würde ich sagen, lasst uns starten. Wir haben das letzte Mal aufgehört, Offenbarung 21. Und ich würde gern, solange sie da ist, ist alles okay. Ich würde gern heute Abend mit euch hineinschauen, Offenbarung 21, die Verse 5 bis 8, dass wir die nochmal zusammen lesen und dann in die Verse 5 bis 8 auch hineinschauen gemeinsam. Offenbarung 21, 5 bis 8. Darf gerne jemand vorlesen?
Also 21 war es?
Mhm. Offenbarung 21, 5 bis 8. Gerne, Peter. Mhm.
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens, umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen mit Gräuelbefleckten, Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in den See sein, der von Feuer Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
Dankeschön, bis dahin. Ganz genau. Wir wollen heute Abend in diesen Abschnitt noch hineinschauen, zum Abschluss von diesem Beginn, Kapitel 21. Wir haben ja die letzten Abende schon gesehen, diesen einen Blick in diesen neuen Himmel und die neue Erde geworfen, einen ersten Blick auch in das himmlische Jerusalem. Das werden wir dann am nächsten Abend noch vertiefen. Und heute Abend möchte ich gerne diesen Abschluss nochmal mit euch hineinschauen. Der ist ganz besonders. Wenn wir mal in diesen Abschnitt schauen, um was geht es denn da? Ganz grob, wenn wir es zusammenfassen wollen. Was sehen wir hier? Was malt uns der Johannes vor Augen? Da sitzt jemand auf dem Thron. Ich muss bloß kurz die Tafel etwas nach vorne rücken. Ganz genau. Da sitzt jemand auf dem Thron. Jawohl. Was ist die erste Frage, die wir uns da stellen müssen? Wer sitzt auf dem Thron? Ja? Das heißt, wir haben hier eine Situation, da sitzt einer auf dem Thron. Und die Frage ist, wer sitzt auf dem Thron? Wie können wir das angehen? Was könnte man machen an der Stelle?
Schauen wir nochmal auf den Thron. Konkordanzthron.
Also, wir könnten Konkordanzthron anschauen. Da werden wir feststellen, dass der Thron gerade in der Offenbarung in einer besonderen Häufigkeit vorkommt. Und das ist ganz interessant. Wir werden sehen, wenn wir zum Beispiel dann am Anfang der Offenbarung sind und auch zwischendrin immer wieder, wie von Gott auf dem Thron die Rede ist. Wir sehen aber auch, dass es Stellen gibt, wo Jesus auf dem Thron sitzt. Jesus ist Gott, keine Frage, darum geht es gar nicht. Aber die Frage ist jetzt hier die Rede vom Vater oder ist die Rede vom Sohn? Wer sitzt auf dem Thron? Du sagst vom Sohn?
Weil zum Schluss an der Bibel steht, ich bin das Alpha und das Omega. Das sagt ganz zum Schluss.
Sehr gut. Wo sagt er das?
Ganz zum Schluss, bei der Offenbarung.
Genau, er sagt, das ist der Schluss der Offenbarung schon, wo er das sagt.
Ja, genau.
Später sagt er es nicht mehr. Und wo sagt, aber woher weiß ich, dass das Jesus ist? Das ist sehr gut.
22,13.
Bitte, 22,13 nochmal, jawohl, danke. Das war das, was die Petra gemeint hat. Genau, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und das sagt er nochmal in der Offenbarung. Wo
das
sagt
steht
das
da in 6 auch, ne?
Bitte?
Das steht da hier in 21,6 auch.
Jawohl, 21,6, ja. 22,13 ja. Und wo sagt das noch? Jawohl, ganz am Anfang der Offenbarung, oder? Das heißt, dreimal findet man diese Aussage, ich bin das Alpha und das Omega in der Offenbarung. An dieser Stelle hier, ne, sind wir an der Frage, wer sitzt es auf dem Thron, wer sagt das? Aber wir sehen in Kapitel 22, wie es die Petra schon gesagt hat, und in Kapitel 1, ganz am Anfang, da ist jeweils klar, diese Aussage kommt von Jesus selbst. Ja, ganz genau. Wir haben hier noch mehr Aussagen. Was sagt der auf dem Thron denn noch? Der sagt nicht nur, ich bin das Alpha und das Omega. Was sagt er noch? Anfang und Ende, genau, das ist damit gemeint. Warum? Was ist Alpha und Omega? Richtig, das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Ja, ganz genau, da kommen wir gleich noch drauf, was das zu bedeuten hat. Was sagt derjenige denn noch an dieser Stelle über sich, der hier auf dem Thron sitzt?
Ich mache alles neu.
Ich mache alles neu. Sehr gut, gell? Na, das erinnert uns auch wieder an Jesus. Warum? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Oder denken wir nochmal dran, wie hat Gott geschaffen? Es wäre. Und Gott sprach und es wurde. Und wer ist denn das Wort? Das ist Jesus. Na, ganz genau. Wenn im Johannesevangelium Jesus vorgestellt wird als der Logos, na, dann ist es manchmal ganz spannend, dann kommen viele Ausleger her und dann wird gesagt, ah, Logos im Griechischen und das hat was eben mit den Gedanken zu tun und mit und so weiter. Das ist alles ein Quark, ist alles schön. Was ist der Logos? Das Wort. Da gehen wir ins Alte Testament. Die Bibel legt sich immer mit der Bibel aus. Und dann sehen wir immer wieder, wenn Gott gesprochen hat, na, zum Beispiel zu den Propheten, dann heißt es, und das Wort des Herrn wurde, ja, oder geschah. Ne? Versteht? Das heißt, es war ein richtiges, Ereignis, wenn Gott gesprochen hat. Und dann erleben wir, wie beim Samuel, das sogar heißt, dass er bei ihm gestanden hat. Ne? Und dann merke ich, das Wort Gottes, auch schon im Alten Testament, ist eine Person. Und wenn dann im Johannesevangelium beginnt, und Johannes will ja zeigen, dass Jesus der Christus ist, ne, der Sohn des lebendigen Gottes, dann beginnt er und sagt, und das Wort wurde Fleisch. Dann weiß ich, jetzt ist dieses Wort, von dem im Alten Testament immer die Rede ist, Fleisch geworden. Da geht es gar nicht um den Logos, das ist einfach nur der griechische Begriff, verstehen wir? Ne? Um anzuzeigen, das, was im Alten Testament schon geschieht, ist jetzt in Erfüllung gegangen. In Christus ist Gottes Wort Mensch geworden. Gewaltig, oder? Das ist Gewalt. Und dieses Wort hat schöpferische Kraft, oder? Wenn wir ins Alte Testament gehen, in den Schöpfungsbericht, dann steht da 10-mal und Gott sprach. Und es besteht im Hebräischen dieser Begriff genau aus 10 Buchstaben. Das ist ganz interessant. 10 Buchstaben, 10-mal und Gott sprach. Und wenn Gott spricht, dann geschieht's. Herrlich. Also, na? Und hier spricht er wieder, ich mache alles neu. Na? Und da sehe ich wieder, Jesus ist ja der, durch den Gott alles schafft. Und damit ist auch klar, Jesus selbst, na, da gibt es ja viele Diskussionen, wenn wir zum Beispiel mit Mitgliedern der Zeugen Jehovas reden, dann ist ja Jesus auch nur ein Geschöpf, kann das sein? Warum nicht?
Weil durch ihn alles gemacht
wird. Ja, sehr gut, steht im Johannes. Gell, im Anfang war das Wort, das war immer schon da, Jesus war immer da. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es, und alle Dinge sind durch das, und alle Dinge, die gemacht sind, sind durch dasselbe gemacht. Und ohne ihn wurde, genau, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne ihn wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Das heißt, es gibt nichts, was nicht erschaffen wurde durch Christus selbst. Das ist schön. Ha? Herrlich. Das heißt, Jesus selber kann damit aber keine Schöpfung mehr sein. Ja? Weil alles, was geschaffen wurde, wurde durch ihn geschaffen. Das heißt, Jesus ist. Was ist Jesus damit? Gott. Und zwar von Ewigkeit. Ja? Ohne Anfang und ohne Ende. Herrlich. Also, na, das heißt, wenn wir allein schon diese Selbstbezeugungen hernehmen, und wir werden das bei den anderen auch noch sehen, ja, was sagt er denn zum Beispiel noch, der auf dem Thron sitzt?
Ich will den Dürstenden geben.
Aha, ich will den Dürstenden geben. Wovon?
Aus der Quelle des Wassers des Lebens.
Aus der Quelle. Und das ist nicht das erste Mal, dass er das in der Offenbarung sagt. Ja, wenn wir zum Beispiel in Offenbarung 7 mal hineinschauen, Vers 17, darf gerne jemand vorlesen.
Umsonst.
Bitte?
Umsonst,
sehr gut, da kommen wir gleich drauf. Spitze, Markus, sehr gut. Ja? Was steht in Offenbarung 7, Vers 17?
Was ich so toll finde, ist, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ach,
sehr gut, perfekt. Kommen wir auch gleich noch drauf.
Ne?
Spitze, super gut.
Ja.
Sehr gut. Na, was steht Offenbarung 7, 17?
Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu den lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
Merkt man was? Wer wird sie zu den Wasserquellen leiten? Das Lamm. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Lebens. Und da denken wir wieder an Jesus, oder? Was sagt er denn? Denkt man an die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen.
Na? Du wirst nicht mehr durstig.
Du wirst nicht, richtig. Na? Oder denken wir an den Herrn Jesus auf dem Laubhüttenfest, oder? Johannes 7. Wen da dürstet, der soll kommen zu mir. Ja, herrlich. Also wir sehen, der hier auf dem Thron sitzt, kann niemand anders sein als Jesus. Und jetzt ist es ja schön. Das heißt, die Frage ist geklärt. Was ist nun das Erste, was Jesus Christus hier sagt in Offenbarung 21, dort auf dem Thron? Was ist die erste Aussage, die er jetzt bringt? Ist das die erste?
Sehe.
Bitte? Siehe. Ich mache alles neu. Das ist das Erste, was wir hier nochmal vor Augen gehalten bekommen. Er macht alles neu. Und jetzt denken wir nochmal zurück, haben wir es noch in Erinnerung. Im Griechischen gibt es wie viele Begriffe? Zwei. Zwei für neu. Wissen wir es ja noch? Jawohl. Kainos und Neos. Super. Ganz genau. Neos und Kainos. Und da haben wir gesehen, Neos, denken wir nochmal an das Birkenstock-Beispiel. Neos bedeutet einfach zeitlich neu. Na, die Olga trägt gern Birkenstock vielleicht und ihre alten Birkenstock sind ausgelatscht und sie kauft sich einfach neue Birkenstock. Dann sind es wieder Birkenstock, aber halt neu gemacht, neue Birkenstock. Dann würde man Neos nennen. Na? Und dann haben wir gehabt, dass die Elke sich überlegt, ich will gar keine Birkenstock mehr, ich will Nike Air haben, da kann ich viel besser laufen. Ne? Dann sind die Schuhe nicht nur neu, nicht nur Neos, sondern qualitativ besser. Dann nennt man Kainos. Gell? Das ist neu und qualitativ besser. Und dann haben wir gesehen, an dieser Stelle in der Offenbarung verwendet der Herr Jesus immer Kainos. Hier geht es nicht nur um neu, sondern hier geht es um etwas, das viel besser ist als das alte. Wenn der Herr Jesus, erinnern wir uns, sagt, gell? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, dann muss da logischerweise was stehen? Kainos. Das ist ja nicht nur eine neu gemachte Kreatur, das ist etwas Besseres, als es vorher war.
Weil neu wäre ja einfach nur wieder...
Richtig, es wäre genau das Alte, nur einfach neu. Na? Das wäre nicht schön. Aber Jesus hat wirklich was qualitativ Höherwertiges geschaffen. Schön. Ha? Und genau das haben wir hier, das heißt... Wir haben diesen neuen Himmel und die neue Erde gesehen. Wir haben das neue Jerusalem gesehen. Überall ist Kainos. Und jetzt sehen wir Jesus Christus auf dem Thron. Das heißt, er ist was? König. Er ist der König. Er regiert über alle. Das ist gewaltig. Ja? Denken wir nur, wie die Welt sich auflehnt gegen Jesus. Und wir sehen hier am Ende, und deswegen ist es so interessant, wie oft der Thron Gottes in der Offenbarung erwähnt. Kaum mal zählen. Das ist ganz spannend. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch die Offenbarung zieht. In all der Auflehnung dieser Welt, Gott bleibt auf dem Thron. Und er hat alles in seiner Hand. Er ist es, der regiert. Bis zum Schluss. Und Jesus sitzt auf dem Thron. Und da denken wir nur dran, gell? Psalm 2. Wie die Könige der Erde sich zusammenrotten gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und was antwortet Gott ihnen? Er lacht über sie, ich aber habe meinen König, was? Eingesetzt auf meinem heiligen Berg. Er ist König. Kann die Welt sich auf den Kopf stellen. Ha? Das ist ein großer Trost. Und es darf, warum darf das für uns heute schon ein Trost sein? Ein schönes Bild. Das Alte Testament, sage ich immer, ist das Bilderbuch zum Neuen Testament. Und jetzt denkt man an die Situation, als der David auf der Flucht ist vor dem Saul. Und da versteckt der David sich in der Höhle Adullam. Und als der David in der Höhle Adullam versteckt ist, da kommen plötzlich Männer zu ihm. Was für Männer kommen da zu dem David in die Höhle Adullam? Geächtete. Jawohl, das sind Geächtete. Von wem sind die geächtet? Das waren Männer, die hatten Schulden auf sich geladen. Die waren geächtet in der Gesellschaft, vielleicht auch geächtet vom Saul, wir wissen es nicht. Ne? Warum kommen diese Männer zum David? Was versprechen die sich davon? Der ist doch auch ein Geächteter. Aber Gnade, jawohl. Aber wohin? Wohin blicken die schon?
Auf den Sieg.
Auf welchen Sieg?
Den Sieg gegen Saul.
Was wissen die über den David? Dass er der Gesalbte des Herrn ist, der mal König werden wird. Und jetzt nehmen diese geächteten Männer mit all ihrer Schuld und Not ihre Zuflucht zu dem, der selber noch geächtet und verworfen ist. Aber sie wissen, eines Tages wird der Mann König werden über Israel. Das ist der Gesalbte Gottes. Na, was ist der Ausdruck für Gesalbter im Hebräischen? Messias. Und im Griechischen? Christus. Christus. Ha? Das ist der Christus Gottes. Der wird eines Tages auf dem Thron sitzen. Seht ihr, und da muss ich oft an uns denken. Wir sind ja auch Geächtete. Na? Und wenn wir zu Jesus gehören, sind wir erst recht Geächtete in dieser Gesellschaft. Und jetzt dürfen wir Zuflucht nehmen, na? Wie diese Männer damals mit all unserer Not, zu dem, der vielleicht jetzt noch in der Welt zu den Geächteten gehört. Aber wir wissen, er wird am Ende Sieger sein. Und dann sind wir mit ihm auf der Siegerseite. Ist das nicht herrlich? Und genau das malt uns die Offenbarung, das ganze Buch über, immer wieder vor Augen. Jesus auf dem Thron. Und jetzt sitzt Jesus nicht auf dem Thron, sondern er macht alles neu. Ja? Eine neue Welt, einen neuen Himmel, ein neues Jerusalem. Und es ist alles besser, als es vorher gewesen ist. Ist das nicht gewaltig? Und damit lerne ich noch etwas. Wenn ich will, dass mein Leben neu und besser wird, dann geht es nur über Jesus. Es geht nie von allein. Es geht nicht durch eigene Anstrengungen. Ich komme jetzt gerade von unserem letzten Modul vom Leadership-Training. Und das ist schön, was sich da verändert hat in dieser Sichtweise, wie man mit Menschen umgeht. Und doch bleibt alles am Ende äußerlich. Warum? Weil es nur Menschen sind. Weil es ohne ihn abläuft. Und nur er kann einen Mensch wirklich neu machen. Da haben die erzählt, war ganz interessant, in einem der Module, eine Führungskraft, die Menschen nicht liebt, hat ihren Job verfehlt. Aber das kann ich voll unterstreichen, oder? Das lehrt uns die Bibel, ne? Auf allen Seiten. Und ich war da drin und dachte, mich trifft der Blitz, ne? Das ist ja gewaltig. Sowas hätte man vor 20 Jahren nie gehört in so einem Training. Eine Führungskraft, die Menschen nicht liebt, hat ihren Job verfehlt. Aber wie kann ich denn einen Mensch wirklich lieben? Da muss ich frei werden von meinem ganzen Egoismus. Ja. Das kann nur einer machen, Jesus. Das sind alles schöne Ansätze, aber am Ende scheitern sie an wem?
An Egoismus.
Ja, an uns selbst, oder? Die scheitern an uns selbst. Ich brauche einen, der mich neu macht. Und das ist er, Jesus. Siehe, ich mache alles neu. Das ist herrlich. Na? Der Wilhelm Busch hat mal berichtet, an das muss ich immer denken, wenn ich über die Stelle drüber komme. Der hat berichtet, wie er eingeladen war bei einer Gemeinde zum Predigen über das Thema Jesus macht alles neu. Da hat er gesagt, das klingt wie so ein Werbeslogan. Ne? Alles neu macht der Mai, alles neuer macht der Meier. Ne? Aber bei Jesus ist ja wirklich so. Er macht wirklich neu. Herrlich. Was ist das Nächste, was uns jetzt die Bibel vor Augen malt? Was geschieht jetzt? Johannes sieht Jesus auf dem Thron und Jesus spricht, ich mache alles neu. Und was geschieht jetzt? Was geschieht plötzlich? Und das ist anders als das, was vorher bisher gewesen ist. Was geschieht? Richtig. Das, was jetzt geschieht? Was geschieht, Olga? Er spricht den Johannes an. Wer hat vorher immer mit dem Johannes geredet? Ein Engel. Und er hat gedacht, das muss, stellt euch mal diese Situation vor, wie das gewesen sein muss, auch für den Johannes. Er steht vor diesem Thron, er hört eine Stimme von dem Thron, ne, wie er es schon ein paar Mal gehört hat. Und auf einmal wendet sich Jesus an ihn und sagt, schreib. Ganz wie am Anfang der Offenbarung. Das muss ein Was ist das für ein gewaltiges Erlebnis, na, wenn der auf dem Thron sich an ihn wendet und sagt, schreib. Was bedeutet denn das dann für dieses Schreiben? Das ist enorm wichtig, was jetzt kommt. Deswegen verbringen wir auch noch mal einen Abend damit. Na, wir hätten da auch drüber springen können. Wir haben gedacht, das muss doch wichtig sein. Wenn Jesus extra betont, schreib das auf. Das war ihm ganz wichtig, dass das niedergeschrieben ist. Und dann gibt Jesus etwas dazu, zu dem, was er schreibt, was die Elke gerade eben schon so schön erwähnt hat, nämlich was?
Ganz wichtig angemacht.
Genau, wie so ein Highlight, gell? Wie wenn wir heute mit so einem Highlighter über so eine wichtige Stelle drüber gehen. Und wie macht Jesus das? Was sagt er?
Ja, wahrhaftig und gewiss. Also
Das ist wahrhaftig und gewiss. Und warum? Das ist ja doppelt gemoppelt, oder? Das ist wie ein weißer Schnee. Na? Warum, oder wie rotes Blut, na? Warum macht Jesus das?
In der Bibel wird doch immer zweimal was gesagt, wenn es besonders wichtig
ist. Ja, wenn es besonders, genau. Im Hebräischen ist das ein ganz interessantes Stilmittel, wir dürfen ja nicht denken, ne? Der Johannes kommt ja auch aus diesem Sprachraum. Wenn du im Hebräischen etwas unterstreichst, ne, wenn du etwas intensivierst, dann wiederholst du das. Ne? Zum Beispiel, ich habe das schon mal erwähnt, wenn Gott dem Adam sagen will, dass sie wirklich sterben werden, wenn sie von der Frucht nehmen, dann übersetzen unsere Bibeln, gewiss wirst du sterben. Wörtlich steht da, sterbend wirst du sterben. Ne? Oder wenn zum Beispiel... Wenn zum Beispiel das Volk Israel durchs Rote Meer gezogen ist, haben wir auch schon mal angeschaut, gell? Dann heißt es, sehr erhaben ist der Herr, da steht da im Hebräischen, erhaben ist der Erhaben. Ja? Das ist immer eine Verdopplung. Okay? Und jetzt kommt ja wieder so eine Verdopplung. Ja? Wahrhaftig und gewiss, das ist wie ein Unterstrich. Das heißt, es ist hundertprozentig wahrhaftig, das ist hundertprozentig gewiss. Und was bedeutet das für uns? Jawohl, da kann ich mich drauf verlassen. Na, das, was jetzt, wir können uns auf die ganze Schrift verlassen, aber an der Stelle betont Jesus das nochmal, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Na, das ist wunderbar. Das heißt, was will Jesus uns schenken damit?
Hoffnung.
Hoffnung. Vertrauen, was noch?
Gewissheit.
Super gut. Ne? Denken wir mal, der Herr Jesus, wir reden heute oft, da geht es um Glaubensdinge jetzt. Und wie reden wir über Glauben in unserer Gesellschaft? Was verbinden die Menschen mit Glauben? Also, es ist nicht so ganz sicher. Ne? Das ist etwas, was unsicher ist. Ich glaube, morgen wird das Wetter gut. So genau weiß ich das nicht. Was verbindet die Bibel mit Glauben? Ja, wollen uns zwar nicht auf etwas, sondern da steht auf Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, Glaube darf was haben? Und was will Jesus unserem Glaubensleben schenken? Tatsachen. Und was haben, wenn ich eine Tatsache habe, dann gibt es meinem Leben einen ganz... Jawohl, es gibt einen Grund, einen festen Grund. Und jetzt denk mal in die Bibel, in einem Leben, wir Menschen, die wirklich Glaubenszweifel hatten. Und was macht Jesus mit diesen Menschen? Denk mal an einen Gideon. Was macht er mit einem Gideon? Als der die Zweifel hat. Er hilft ihm, was zu bekommen?
Glauben.
Jawohl, Gewissheit in seinem Glaubensleben. Da ist ein Thomas, der totale Zweifel. Und was macht Jesus? Thomas, geh nochmal auf die Bibelschule, das hat noch nicht funktioniert mit dir. Was macht er mit ihm? Er geht auf ihn sogar ein, leg deine Finger in meine Wunden. Er will, dass der Thomas ein Mensch wird mit Gewissheit. Und das will Jesus uns schenken. Und das ist ganz interessant, das griechische Wort für Glauben, Pistos, das kommt von der Wurzel, die heißt Peito. Das ist die Wurzel im Griechischen, aus der das Wort für Glauben gebildet wird. Und Peito heißt überzeugt sein. Das heißt überzeugt. Wenn Paulus zum Beispiel an die Philipper schreibt, na, ich bin gewiss, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, das auch vollenden wird auf den Tag Christi. Da steht Peito im Griechischen. Ich bin überzeugt, der in euch das gute Werk angefangen hat, wird es auch vollenden auf den Tag Christi. Das ist eine Überzeugung, Peito. Jesus will unserem Glauben Gewissheit schenken. Warum? Warum brauchen wir das?
Durchhalten.
Ja, damit wir durch. Ganz genau. Ungewissheit haben wir genug um uns herum, oder? Oh ja. Na? Und Jesus will aus uns Menschen machen mit Gewissheit. Was heißt das für meinen Glauben, wenn ich Zweifel habe?
Also wir sehen ihn ja nicht. Das ist ja
das. Richtig, wir sehen ihn ja nicht.
Also wir vertrauen ja auf etwas, was wir nicht sehen.
Richtig, auf Tatsachen, die wir nicht sehen. Na? Was heißt es, wenn ich Zweifel habe? Darf ich Zweifel haben?
Ja.
Hilft Jesus mir auch, wenn ich Zweifel habe?
Ja.
Erfüllt er seine Verheißungen auch, wenn ich Zweifel habe?
Er ist ja treu.
Ja, natürlich, er ist ja treu. Der erfüllt seine Verheißungen, weil er es versprochen hat und nicht, weil ich der starke Friede bin, oder? Versteht? Na, als die Jünger auf dem See Genezareth sind, na, und der Sturm kommt und die Jünger Angst haben, dass sie untergehen und Jesus wecken und sagen, Meister, wir ertrinken, da ist nicht mehr viel Glauben da. Da steht der Jesus auf und sagt, na gut, Jungs, also mit euch hat es keinen Wert, Glauben habt ihr keinen Ade, und verschwindet und lässt das Boot untergehen. Was macht er? Er stillt den Sturm und dann redet er mit den Jüngern und sagt, habt ihr keinen Glauben? Ist das nicht wunderschön, wie sich Jesus unserer ganzen Schwachheit annimmt? Und ich muss doch nicht den Held spielen und zeigen, Wunder, wer ich bin, sondern ich darf einfach meine ganze Schwachheit vor Jesus hinlegen und ich darf sagen, Herr, mach aus mir so einen Mensch mit Gewissheit. Nein, ich darf meine Zweifel, meine Kämpfe ihm hinlegen. Es gibt nur eine Art von Zweifel. Da sagt doch Herr Jesus, der braucht nicht meinen, dass er was empfängt. Jakobusbrief. Was für ein Zweifel geht es da? Da ist ein ganz interessantes Wort. Wenn wir das übersetzen würden, dann steht da im Griechischen einer mit einer Die-Psyche. Das heißt, er hat zwei Psychen, zwei Wesen. Im Englischen übersetzt es sehr schön an dieser Stelle, a double-minded person. Was meint denn das? Eine Person mit? Mit zwei Meinungen, mit zwei Gesichtern. Ne? Da geht es um einen Menschen, der Zweifel hat in seinen Nöten, aber nicht Zweifel, weil er wirklich einfach in seiner Glaubensgewissheit angegriffen ist, sondern der Zweifel hat, will ich wirklich Gottes Willen tun, wenn er mir offenbart. Ne, da brauche ich, verstehe, da brauche ich nicht meinen, dass Gott mir seinen Willen offenbart, wenn ich gar nicht sicher bin, ob ich ihn überhaupt tun will. Ne? Also wenn es hier, ich gucke mal, was rauskommt und dann entscheide ich, ob ich es tue. Ne? A double-minded person. Ne? Eine mit zwei Herzen, ne? mit zwei Überzeugungen. Das funktioniert nicht. Da darf ich erstmal beten, Herr Jesus, hilf mir, dass mein Herz fest ist, auf dich gerichtet ist. Ne? Aber wo ich Zweifel in meinem Glaubensleben einfach habe, da darf ich die einfach Jesus hinlegen. Und wenn ich merke, ich bin in so eine Double-Minded-Situation, ne? ich weiß gar nicht, ob ich Gottes Willen wirklich tun will, dann leg doch ihm das einfach hin. Dann sage ich, Herr Jesus, hilf mir, dass ich eine klare Entscheidung finde für deinen Willen. Und dann werde ich erleben, dass er was tut.
Ist das dasselbe? Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sagen, ja, ich bete, aber.
Ja.
Also dieser aber, nicht so, der aber Glaube.
Ja, genau, aber. Ich bin gar nicht wirklich entschieden, ob ich wirklich das tun will und ob ich wirklich will, dass Gott es so macht. Ne? Ja. Genau. Mhm. Das ist das, was der Jakobusbrief in Kapitel 1 uns vor Augen malt. Aber ich erlebe da, wo ein Mensch einfach Zweifel hat, wo er Kämpfe hat. Da erlebe ich auch wie hier, Jesus nimmt sich dieser Dinge an. Bitte?
Wie Lehrlinge.
Aber. Genau. Aber. Die wissen alles besser, gell? Wie der Meister. Sehr schön.
Warum ist falsch,
aber. Aber, genau. Super Beispiel. Danke, Markus. Was passiert als nächstes? Jesus unterstreicht jetzt diese Wahrhaftigkeit und das ist ja auch für uns wichtig. Und jetzt erzählt er dem Johannes, was er uns weitergeben soll. Nämlich was? Was ist das Erste, was er sagt? Es ist geschehen. Was meint Jesus damit?
Er hat alles schon für uns getan.
Jawohl. Was meint er damit noch? Denkt mal die Situation, in der wir uns befinden. Schaut euch den Kontext an. Was sieht Johannes? Wo befindet er sich? Von heute aus gesehen?
Jesu tot, denke ich, ist es ja.
Also auf alle Fälle, der ist vollbracht, das ist geschehen, das ist richtig. Was ist der Kontext aber dieser Stelle?
Es ist nach den 1000 Jahren.
Es ist Zukunft. Was sieht der Johannes? Neue Erde, neuen Himmel, neues Jerusalem. Es ist eine komplett neue Schöpfung. Und Christus auf dem Thron und er sagt, es ist geschehen. Das heißt, Jesus ist ans Ziel gekommen. Mit allem. Jetzt sind wir am Ziel. In der Ewigkeit. Wo es keine Zeit mehr gibt. Oder? Dieses Wort für geschehen im Hebräischen heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, es ist ins Werden gekommen. Es ist geworden. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, ich sehe, alles, was Jesus versprochen hat, ist eingetroffen. Es ist alles zum Ziel geführt. Heute kann ich das bei uns noch nicht sehen, oder? Und es gibt so viele Ungewissheiten, die vor uns liegen. So viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können, einer immer turbulenter werdenden Welt. Und da ist es wunderbar, wenn ich auf das blicken darf. Und Jesus unterstreicht das. Es ist alles gewiss und wahrhaftig. Der Johannes sieht einen Blick ins Ende und da ist alles schon geschehen. Es passiert so, wie es Jesus vorausgesagt hat. Es kommt zum Ziel. Jesus kommt an sein Ziel. Mit dieser ganzen Welt. Und wenn er mit der ganzen Welt an sein Ziel kommt, Petra.
Dann kommt er
mit uns auch ans Ziel, oder? Dann schafft er das auch. Ne? Versteht ihr, das ist nicht herrlich? Es ist geworden, die neue Schöpfung ist geworden. Der neue Himmel, das neue Jerusalem. Ja, dann kommt er auch mit mir ans Ziel. Herrlich. Was sagt Jesus dann weiter, mit Blick von diesem Ziel herkommen jetzt? Was ist das Nächste, was er ihnen vor Augen macht?
Für alle Mal geschehen und bleibt das.
Ja, aber es bleibt so, sehr gut.
Also es steht ja dann, ich bin das Alpha und das Omega. Also es ist wie eine Schleife. Wo
das super auch gut. Na, jetzt ist, ich bin Alpha und Omega. Ja? Anfang und Ende. Wie eine Schleife, die nie aufhört, sagt der Max, gell? Jetzt, Jesus hat...
Jetzt ist geschehen und gibt es kein Zurück oder halt.
Ja, genau, es kann nie wieder anders werden. Das ist gewaltig, oder? Die erste Schöpfung ist anders geworden, oder? Der Mensch ist gefallen. Die Sünde hat Einzug gehalten. Das wird es für die neue Schöpfung nie mehr geben. Jesus sagt, ich bin Anfang und Ende. Was drückt er damit noch aus? Wenn er Anfang ist und Ende ist, was bedeutet das? Alles. Das heißt, alles, was existiert, alles, was da ist, hat seinen Ursprung in ihm. Kolosserbrief, Johannes Evangelium. Na, immer wieder wird das betont. Alles hat seinen Ursprung in Christus. Wie heißt Jesus? Wie ist der Name Gottes im Hebräischen? Yahweh.
Ja.
Yahweh. Was bedeutet Yahweh? Ich bin. Das kommt von der hebräischen Wurzel für das Wort Sein. Ich bin, oder? Und damit drückt Jesus etwas aus. Er ist der Ursprung, er ist ewig, er ist der Ursprung alles dessen, was ist. Alles Seiende kommt aus ihm. Er ist das Sein. Verstehen wir, er ist die Quelle allen Lebens. Ich bin der Anfang, aber er ist nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende. Das heißt, alles läuft auf ihn zu. Alles ist für ihn da. Der Kolosserbrief beschreibt es, dass das alles für ihn gemacht ist. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Und damit merke ich schon etwas, wenn mein Leben nicht aus ihm heraus lebt und wenn mein Leben nicht als Ziel wieder ihn hat, dann verfehlt mein Leben das Ziel. Und das Zielverfehlung, das griechische Wort für Zielverfehlung, ist unser Wort für
Sünde.
Das ist Sünde. Und das ist am Ende gar nicht entscheidend, gell, wie weit ich das Ziel verfehle. Vorbei ist vorbei. Ich habe immer gern das Beispiel gebracht, EM-Finale 1976, Uli Hoeneß, entscheidender Elfmeter gegen die Tschechoslowakei und er schießt übers Tor. Vorbei. Das ist wurscht, ob der Ball 2 Zentimeter drüber geht oder 5 Meter.
Das ist genauso, wie wenn du über eine Schlucht springst.
Wenn es zu kurz ist, ist es zu kurz. Das sind Waldemars radikale Beispiele. Ein Leben, das an diesem Ziel vorbeiläuft, das ist Sünde. Und das ist am Ende Zielverfehlung. Lebe ich aus ihm, ist er der Anfang, der Ursprung, aus dem ich lebe. Ist er das für mich? Und ist er das Ziel, auf dem ich gerichtet bin? Lebe ich für ihn, zu ihm hin? Das ist ein schönes Lied. Du bist mein Ziel, mein Gott. Ist er das? Na? Und ich darf ihn bitten, na? Wie viele Ziele haben wir in unserem Leben? Und ich darf ihn bitten, dass über allem er das Ziel meines Lebens ist. Und manchmal verrutscht uns das Ziel, oder? Und darf ich ihn bitten, hilf mir wieder auszurichten. Sei du mein Ziel. Ja? Im Grundsatz, da wo ich mich bekehrt habe, habe ich die Grundzielausrichtung vorgenommen auf ihn. Aber jetzt gilt es, das immer wieder in meinem Alltag ins Leben zu bringen. Und da werde ich erleben, da hat ein Leben einen ganz anderen Sinn. Das ist ganz interessant, wir lesen gerade eine Biografie zusammen. Wir lesen immer gern mit den Kindern Biografien und wir lesen gerade eine von einem Mann, der ist in der DDR aufgewachsen und war dann als Spion in den USA tätig und kam zum Glauben an Jesus Christus. Und der berichtet, dass der Kommunismus, der hat eine steile Karriere dorthin gelegt, der war ein super intelligenter Kerl, na, und der berichtet jetzt darüber, wie er eine Frage im Kommunismus aber nie beantwortet bekam. Selbst von den Klügsten nicht, nämlich welche?
Das Sinn des Lebens.
Richtig. Der sagt, keiner konnte mir eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geben. Naja, wenn ich am Ziel vorbeilebe, habe ich keinen Sinn mehr. Ein Pseudosinn, aber keinen echten. Herr, ich möchte für dich leben. Mir soll es um dich gehen. Und ich darf immer wieder mein Ziel ausrichten lassen. Ja? Er ist Anfang und Ende. Er ist Anfang und Ende unseres Glaubenslebens, sagt, ne? Aber er ist Anfang und Ende auch aller Dinge. Und das ist ganz gewiss. Und jetzt geht's weiter. Von diesem Punkt ausgehend, was ist das Nächste, was Jesus uns vor Augen hält? Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und dann geht Jesus weiter. Was gibt Johannes uns noch mit dem Auftrag Jesu? Was ist das Nächste?
Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst.
Jawohl. Das heißt, da geht es um den Dürstenden. Gell? Jesus will den Dürstenden, dem Durstigen, was geben?
Wasser.
Wasser aus der Quelle des Lebens. Und jetzt hat der Markus vorhin schon einen schönen Zusatz gesagt, nämlich, was kostet es, Markus?
Umsonst.
Umsonst. Kostenlos. Ja? Wunderbar. Wie hängt das zusammen mit dem Alpha und dem Omega? Warum bringt er das jetzt hier?
Ja, weil das Streben danach ist ja der Durst.
Richtig. Na, verstehen wir? Okay? Er ist Alpha und Omega. Das ist der Anfang und das Ende. Und mein Leben, dieses Streben, bleibt durstig. Ist ganz interessant, das hebräische Wort für Seele,
Nefesh, kann man sich merken oder auch nicht, man kommt trotzdem in den Himmel.
Na, Nefesh, wenn ich es wörtlich übersetzen würde, haben wir schon mal gehabt, weiß es doch jemand, was bedeutet Nefesh? Schlund, Gurgel. Und was hat eine Gurgel immer? Durch steht Verlangen. Da muss was durch, oder? Und das ist das, was mit Seele ausgedrückt wird. Seele ist nicht ein Gegenstand, sondern Seele in der Bibel ist mein Verlangen. Mein ganzes Verlangen kommt zum Ausdruck. Und dieses Verlangen braucht etwas, das dieses Verlangen stillt. Und jetzt sagt der Psalmist, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt meine Seele sich, meine Nefesh, sich Herr nach dir. Das heißt, mein Leben hat ein Verlangen, das ist Seele. Es hat Durst, es hat Hunger. Und womit versuche ich jetzt meinen Hunger und meinen Durst zum Stillen, oder? Na, ich kann jetzt, wenn ich durstig bin, einen Haufen Limonade trinken. Hilft mir das? Nein, die macht wieder durstig. Ich brauche was Gescheites. Und so versucht der Mensch, dieses Verlangen zu stillen. Jeder Mensch hat dieses Verlangen. Da denken wir an die Frau am Jakobsbrunnen, wie hat es die versucht zum Stillen? Mit Männern, mit Liebesgeschichten. Hat dir das geholfen? Nein, es verursacht nur noch mehr Durst. Der Nächste versucht es mit Geld zum Stillen, mit Karriere, mit Ansehen. Mit manche mit Alkohol, da, gell, die gibt es auch. Oder mit Drogen, mit Reisen. Was auch immer, gibt es so viel möglich, wo der Mensch versucht, dieses Verlangen in sich zu stillen. Und ich halte nicht viel von Augustinus und trotzdem, der Satz war gut. Ja? Mein Herz ist unruhig in mir, bis es Ruhe findet
in dir.
In dir. fände ich nur bei ihm. Er, ne, ist Anfang und Ende. Und er ist derjenige, der diesen Durst meines Lebens jetzt auch stillen kann. Indem ich beginne, ne, mich auf dieses Anfang und dieses Ende auszurichten, aus ihm herauszuleben. Er ist derjenige, der den Durst meines Lebens stillen kann und will. Und jetzt ist es sehr schön, indem er was tut. Ja, er gibt umsonst. Na, das griechische Wort bedeutet ohne Bedingung. Ne? Da muss ich nichts für machen. Ohne Ursache. Das ist die wörtliche Übersetzung, ist ohne Ursache. Er gibt das Wasser des Lebens ohne Ursache. Keine Leistung. Ich kann nichts dafür machen. Wenn im Römerbrief der Psalm zitiert wird, ne, sie hassen mich ohne Ursache, da steht genau dieses Wort im Griechischen. Ich habe gar nichts dafür gemacht. Die hassen mich einfach. Ne? Und hier ist genau das Gleiche. Ich hab nichts dafür gemacht. Er gibt mir das einfach. Das Wasser des Lebens umsonst. Ist das nicht herrlich? Das heißt, ich kann und muss mir dieses Wasser nicht verdienen. Ich kann einfach zugreifen. Ich war jetzt 2 Tage in einem Hotel auf diesem Training und ich habe immer Wasser dabei. Ich bin ein alter Wassertrinker und man ist manchmal etwas blind. Ich habe erst am letzten Tag realisiert, also am zweiten Tag realisiert, dass es in dem Hotel, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, einen Kühlschrank gab, wo du dich als Gast immer bedienen konntest mit Wasser.
Und du hast gekauft.
Und ich hatte gekauft und mitgebracht, bin ich blöd. Ja? Also.
Jawohl.
Nochmal dahin, wenn ich komme, weiß ich, da nehme ich nichts mit. Da gibt es alles für mich. Ne? Wunderbar.
Und sag uns, welches Hotel.
Ja, welches Hotel. Ich war gar nicht weit weg, dieses, was war Kaufmann in Roßhaupten. Waren wir 2 Tage einquartiert mit unserem Team.
Gut zu wissen. Ja?
Bei dem Preis das Wasser schon sonst.
Ne? Also, wunderbar. Aber dann habe ich gedacht, bin ich blöd. Ne? Dass mir das nicht vorher auffällt, kann man vorher vielleicht auch nicht wissen. Ne? Und da stand noch eine Flasche Wasser im Zimmer, die haben sie da jeden Tag auch noch aufgefüllt dran. Also kannst du jeden Tag kostenlos auffüllen.
Aber lassen, du bist ne? anständig, du hast dein Wasser gekauft.
Ich habe mein Wasser gerne gekauft, das Wasser getrunken. Ne? Genau, also, so ist der Mensch. Aber es ist natürlich Blödsinn. Wenn wir Wasser umsonst haben können, dass wir irgendwas meinen, dafür leisten zu müssen. Bei ihm gibt es Wasser des Lebens umsonst. Und das gilt für alle. Ne? Für alle, die durstig sind. Ich muss nur was machen?
Zu ihm gehen.
Ja, ich muss nur zugreifen, oder? Ich muss nur einfach zugreifen und nehmen, was er mir bietet. Und dann werde ich erleben, wie er mein Leben dem Durst wirklich stellt. Na, wieder ins Alte Testament. Als der Abraham stirbt, da steht ein schöner Satz. Weiß jemand, was da steht? Der stirbt da mit, ich glaube, 175 Jahren, was ja schon ein ordentliches Alter war. Aber jetzt steht ein interessanter Satz dabei. Und er starb.
Lebenssatt.
Jawohl, lebenssatt. Alt und lebenssatt. Ach, das hat nichts mit dem Alter zu tun, ob ich lebenssatt bin. Da ist eine Queen Elizabeth I. und über die wird berichtet, wie sie auf dem Totenbett lag und gesagt hat, gib mir mehr Jahre in das Leben. Die hat alles gehabt, oder? Reichtum, Ehre, Ansehen. Macht. Und ich stirbt und merkt, ich habe nie gelebt. Ich habe einen großen Durst in meinem Leben, der nicht gestillt ist, obwohl ich all den Prunk und Protz dieser Erde hatte. Das ist ein armes Leben. Und da ist ein Abraham, der als Nomade durch die Gegend gezogen ist und er stirbt alt und lebenssatt.
Vom
Leben, ja. Ja.
Genau,
könnte man auch meinen. Natürlich hat Gott auch da ihm viel geschenkt, aber der Hauptgedanke ist der, denn was hat er von der wirklichen Verheißung gesehen?
Ja, nicht viel.
Der hatte am Schluss einen kleinen Acker, der ihm gehörte, mit einer Begräbnishöhle, wo seine geliebte Frau begraben war, oder? Das war alles. Der hatte den einen Sohn. Dann hat er noch ein paar andere begraben. Das war alles nicht Söhne der Verheißung. Der eine Sohn der Verheißung war da. Von diesem wie Sand am Meer, von diesem, ich werde das ganze Land geben, hat er alles nicht gesehen. Aber er hat Gott einfach geglaubt. Und in diesem Glauben ist er gestorben, alt und lebenssatt. Ja? Es gibt ein wunderbares Bild. Nein, es ist so herrlich. Das Alte Testament ist das Bilderbuch zum Neuen. Ich betone das immer wieder. Ja? Als der Abraham und der Lot sich trennen. Ne? Ist ja auch wieder so eine Geschichte, diese Undankbarkeit des Lot. Der hat ja nur, was er hatte und war, was er war, nur weil er beim Abraham war. Ne? Der hat von seinem Segen profitiert, sonst wäre er nichts gewesen. Ne? Aber so ist es halt manchmal im Leben. Und dann trennen sich die zwei und der Abraham lässt dem Lot den Vortritt und sagt, gehst du nach links, gehe ich nach rechts, gehst du nach rechts, gehe ich nach links. Oder guckt der Lot sich um, während sie auf dieser Hochebene da bei Hebron stehen und schaut runter in die Ebene des Jordan. Und die war wie? Wie der Garten Eden, heißt es. Ach, und da sagt der Lot, Abraham, das Stück Land da unten gehört dir, ich bleibe hier oben auf den kargen Höhen. Nein. Was sagt der Lot? Da gehe ich hin. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, wie fühlt sich ein Abraham dabei in dem Moment?
Danke.
Na, das ist doch wie eine Watschen, verstehen wir? Na, der nimmt sich jetzt dieses beste, äußerlich beste Stück, das es in diesem ganzen Land gibt. Und der Abraham war auf den kargen, windigen Hochebenen. Und danach geht der Abraham an einen Ort, der durchzieht. Gott redet mit dem Abraham, das ist das Erste, und sagt, durchzieh das Land, ich gebe dir das alles, wird alles dir gehören. Was du siehst, auch das da unten. Und dann zieht der Abraham bis nach Hebron in den Hain. Weiß jemand, wie der Hain heißt?
Mamre?
Wow, Mamre! Und jetzt kommt die Preisfrage. Was bedeutet Mamre? Namen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Das ist das Manna. Na? Mamre. Na, Mamre bedeutet... Fettigkeit. Fettigkeit. Von was spricht dieser Hain Mamre? Da ist alles da. Und warum war da alles da, Max? Weil mit wem war er verbunden im Hain Mamre? Mit Gott. Das ist der Ort, wo Jesus ihn sogar besucht zum Essen. Da kommt Jesus mit, verstehen wir, ne, Kapitel 17, da kommt Jesus, oder 18 ist es, da kommt Jesus zum Abraham zum Essen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne, da kommt er mit zwei Engeln, Jesus mit zwei Engeln. Die Engel gehen dann nachher weiter nach Sodom noch zum Lot, aber wer geht nicht nach Sodom? Jesus. Abraham hatte Fettigkeit. Verstehen wir, weil er mit wem verbunden war? Mit Jesus. Äußerlich hat er das Magere gehabt. Aber tatsächlich hat er wirklich Fettigkeit gehabt. Und er starb alt und lebenssatt. Hier ist der, der den Durst meines Lebens stillt. Gibt es ein schönes altes Lied. Und trügt die Welt mit falscher Pracht durch den verlorenen Sohn. Sie hat ihn arm und krank gemacht und Undank ist ihr Lohn. Das ist es, was die Welt in Wirklichkeit gibt. Aber hier ist der eine, der meinen Durst stillt auf ihn. Was ist das Nächste, was die Bibel uns jetzt vor Augen malt? Was sagt Jesus? Über all diese Herrlichkeit. Was sagt er jetzt?
Wer überwindet, der wird alles lernen.
Oh, sehr gut. All das, was wir jetzt gesehen haben, all diese neuen Himmel, neue Erde, dieses Versprechen, ich still deinen Durst, ne? Final wird alles gestillt, wenn wir dann dort nämlich sind. Gell? Das gilt für den, der
überwindet.
Das gilt für den, der überwindet. Aber es steht bei dem Überwinder noch was dabei. Geradeaus, Peter. Genau, wer überwindet, was steht da?
Der wird erben.
Der wird erben. Naja, also das scheint ja in sich was zu sein. Überwinden hat im ersten Moment, wenn wir das sehen, mit was zu tun? Mit Kampf, mit Leistung. Das heißt, wer überwindet, bekommt es, dann heißt es, ich habe mir das Ganze verdient. Aber jetzt steht da nicht, wer überwindet, der bekommt das als Lohn, sondern der wird das erben. Ja, das ist ja ein Widerspruch, oder? Ja, wie geht es zusammen? Wie geht es zusammen?
Irgendwo
steht, dass Jesus uns zu Überwindern macht.
Wow. Max, perfekt, macht gar nichts. Das ist genau der Punkt. Wer macht mich denn zu einem Überwinder? Jesus. Ne? 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Ne? Kann man sich, vielleicht, so kann man sich's merken. Ne? 1, 5, 1, 5. Ne? Da steht, Jesus macht uns zu Überwinder. Und dann nochmal im Römerbrief steht es auch sehr schön. Da gibt noch andere Stellen, aber das ist eine wunderschöne Stelle. Er macht mich zu einem Überwinder. Das heißt, dass ich überwinde. Ist das meine Leistung? Nein. Sondern es ist sein Werk an mir. Ich bin ein Überwinder und bin doch gleichzeitig einer, der erbt. Ich habe es nicht verdient. Das bedeutet schon Kampf für uns. Aber wo kommt all die Kraft für den Kampf her? Wo kommt all das Durchhalten im Kampf her? Das ist alles er. Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr. Bist du. Ist das nicht herrlich? Und deswegen ist ganz interessant, im Griechischen steht dieses Wer überwindet im Präsens. Was ist denn ein Präsens im Griechischen? Das ist Futur.
Gegenwart ist es.
Das ist Gegenwart. Und die griechische Gegenwartsform ist eine ganz interessante. Die beinhaltet den Gedanken, dass etwas die ganze Zeit passiert oder immer wieder sich wiederholt. Das heißt, das ist nicht ein einmaliges Überwinden, sondern das ist, dass ich ein Überwinder, das ist mein
Werde.
Ja, dass ich das bin, das ist mein Wesen. Wie ein Fisch im Wasser lebt, lebe ich als Überwinder. Ich lebe da drin im Überwinden. Das ist mein Wesen. Versteht? Das ist das, was Jesus aus mir gemacht hat. Er hat mich zu einem Überwinder gemacht. Und deswegen kann ich das auch leben. Ist das nicht gewaltig? Und dadurch werde ich zu einem Erbe all dieser herrlichen Dinge. Habe ich irgendwas zu bringen? Nein. Kann einfach nur annehmen, habe ich Jesus, das ist so gewaltig. Und jetzt kommt wieder der Anfang. Was hat Jesus gesagt? Das ist alles gewiss und wahrhaftig. Ist das nicht herrlich? Herr Jesus, in all meinen Kämpfen, ich darf schon aufs Ende schauen. Ich darf schon in den Kämpfen wissen, wie es ausgehen wird, auch wenn ich es jetzt gar nicht verstehe, wie es dahin kommt. Ich weiß, du wirst überwinden in mir und mit mir und durch mich. Und ich werde mit dir das Ziel erreichen. Und ich werde die Ewigkeit erben dürfen. Und da kann ich jetzt schon nur auf die Knie fallen und Gott danken. Herr Jesus, dass du das machst an mir. Und was darf das für ein Trost sein in diesen Stunden, wo ich es vielleicht nicht mehr verstehe. In diesen Stunden, wo ich nicht den Eindruck habe, dass ich ans Ziel komme. Wenn wir diesen Blick tun auf dieses wunderbare Versprechen, das hier am Ende nochmal steht. Und alles unterstreicht. Vertraue mir einfach, ich komme ans Ziel. Und dann darfst du erben, weil ich überwinde. Wunderbar. Und jetzt kommt ein kleiner Wermutstropfen. Ein dramatischer. Na, Jesus sagt dann, ich werde überwinden. Und wir können gar nicht alle Details mehr betrachten. Ne? Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das heißt, Jesus macht uns zu Söhnen Gottes. Na, die haben halt damals noch nicht gegendert, oder? Warum steht da Sohn in der Bibel? Was bedeutet das? Wer ist denn der Sohn? Das ist Jesus selbst. Wenn er uns zu Söhnen macht, dann bedeutet es, dass was sichtbar geworden ist, vollkommen in uns.
Dass wir ihm ähnlich
sind. Dass wir ihm gleich geworden sind. Das ist unvorstellbar. Der Luther, heute darf man das ja alles gar nicht mehr sagen, aber der Luther hat mal gesagt, wir sind doch nichts als stinkende Madensäcke. Oh, so ähnlich. Hat er recht. Aber jetzt macht Jesus aus so einem stinkenden Madensack einen Sohn Gottes. Das ist ein Meisterwerk.
Das ist der Hammer.
Ist das nicht gewaltig? Kann ich nur noch staunen. Dass er, können wir nur noch danken, dass du mich wirklich wieder nimmst. Und so sollten wir sein, oder? Im Anfang hat Gott den Mensch geschaffen als sein Ebenbild. Und das ist komplett kaputt gegangen durch die Sünde. Und jetzt beginnt Gott es wieder neu zu erschaffen. Und was ist das für ein Trost, wenn ich das jetzt sehen darf? Und er wird mit mir ans Ziel kommen. Ne? Der Friede ist kein einfacher Brocken, kann ich euch sagen. Ne? Aber Jesus kommt mit mir ans Ziel und ich werde so sein wie er. Ist das nicht herrlich? Sein Werk an mir. Ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Da kann man nur noch staunen, oder? Nur noch freuen. Was muss das herrlich sein? Ja? Und Sohn gilt in dem Fall auch für die Damenwelt. Na? Trotz Gendersternchen hin und her, ne? Und dem ganzen Blödsinn. Gut, dass Jesus das anders macht. Ja? Ja, gute Nacht, Kathleen. Ja? Und jetzt kommt der Abschluss. Und er ist traurig. Was steht hier zum Schluss? Ja, da stehen die, die nicht reinkommen. Na, wer steht denn da?
Aber den Feigen und Ungläubigen, und mit Gräuel befleckten, und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist der Teil, ich habe meine Lesebrille nicht mit, ist der Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt.
Ja.
Das ist der zweite Tod.
Sahura, Zauberer und Lügner. Götzendiener und Lügner. Mhm. Ja. Ich möchte jetzt nicht mehr in der Tiefe drauf eingehen. Ne? Aber es gibt auch die, die draußen bleiben. Die ausgeschlossen sind, und zwar für alle Ewigkeit von dieser Herrlichkeit, die Gott uns hier vor Augen malt. Und auch das ist eingeschlossen, wenn Jesus sagt, das ist gewiss und wahrhaftig. Und da gibt es heute genug, die genau da dagegen reden. Und das passt nicht mehr in unsere Welt. Verstehen, wir wollen das nicht wahrhaben. Aber das ist die Lüge der Schlange. Womit hat sie am Anfang Adam und Eva betrogen? Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet nicht sterben. Und Jesus sagt, ja, das hier ist der zweite Tod. Das ist der ewige Tod. Es gibt einen ewigen Tod. Und was anderes zu erzählen, ist die Lüge der Schlange aus dem Garten Eden. Und jetzt zählt Jesus auf, das sind die Feigen. Was mit den Feigen gemeint? Das ist nicht die Frucht vom Baum.
Die Feiglinge.
Die Feiglinge, worin waren sie feig?
Sich für Jesus zu entscheiden.
Sich für Jesus zu entscheiden. Da gibt es ein altes Lied, da heißt es, das braucht Mut. Ja. Am Ende, na, bin ich ganz ehrlich, ist es so viel Mut, das wir wirklich brauchen? Ja. Ich muss mein altes Leben über Bord werfen und das braucht ja manchmal wirklich Mut, gell? Na? Aber du hast schon recht, Petra. Was habe ich denn zu verlieren?
Also es kommt ganz auf nichts,
wo ich raus, ganz genau, ne? Aber es gibt Leute, die haben diesen Mut nicht, diese Entscheidung für Jesus. Die entscheiden sich gegen ihn. Ungläubige, ne? Die ihr Vertrauen nicht auf Jesus setzen. Vielleicht auf ihre Werke. Kann sein, dass die sehr fromm sind. Da habe ich die mit Gräuel befleckten, gell? Bei Gräuelsünden denken wir immer an was? Was ist der Standard, an dem man da denkt? Ja, zum Beispiel. Ne? Und tatsächlich fällt es dann auch mit drunter, aber wenn ihr mal im Alten Testament forscht, dann ist das Feld der Gräuelsünden viel, viel größer. Ne? Das heißt, man ist da ganz gerne nur auf okkulte Sünden oder sexuelle Sünden, aber das ist viel größeres Feld. Im Endeffekt ist jede...
Sie gegen den Heiligen Geist.
Auch zum Beispiel. Ja, im Endeffekt ist jede Sünde Gott ein Gräuel. Ja, ne? Ganz genau. Mörder. Und der Herr Jesus bricht diese Dinge ja runter und sagt, Mörder bin ich nicht erst, wo ich dem anderen das Messer reingerammt habe, sondern wo ich das gedacht. Jawohl, wo ich es gedacht habe, wo ich es in Gedanken gemacht habe oder in Wort, ab da bin ich vor Gott wie ein Mörder. Das ist gewaltig. Und in der Bergpredigt zeigt er uns das auf, da habe ich es doch schon getan. Ich habe es nur noch nicht in die Tat umgesetzt. Aber da beginnt übrigens jeder Mord, der beginnt in den Gedanken. Ja. Ja? Die Hura, das ist ein interessantes Wort. Das griechische Wort, das hier steht, bezeichnet alle Formen von außerehelichem Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr ist nichts verkehrt, das ist etwas Schönes, was Gott gegeben hat, aber in die Ehe hinein und nicht außerhalb der Ehe. Alles, was außerhalb der Ehe stattfindet, ist in der Bibel Hurerei. Da ist die Bibel ganz klar. Und es macht so viel kaputt, wie viel Not kommt dadurch in diese Welt. Ja?
Aber das ist heute ganz gang und gäbe.
Ganz gang und gäbe.
Das wird total, wenn man propagiert, ja, das jetzt schon, und das ist doch ganz normal.
Was ganz normal ist.
Also, und das hört einfach so.
Richtig, und dann jetzt überlegt man, wie viel geht kaputt in den Menschen, ja, ne, durch all diese Dinge, das ist ein gesundheitliches Thema, das ist aber auch ein psychisches Thema, ne, was da passiert. Gell? Und was habe ich auch daneben für viele Problemfelder, ne? Wie viel Not und Leid durch uneheliche Kinder, durch all diese Themen, ne, das könnte man ein Riesenfeld rausstricken. Und man merkt, Gottes Idee, wohin Sexualität geht, ist total gut.
Ja.
Ne? Und dann sehen wir in vielen Fällen Sexualität immer als Mittel zur Einheit. Aber tatsächlich soll sie nicht Mittel sein, sondern Ausdruck von Einheit. Zauberei. Das ist ein ganz interessantes Wort im Griechischen, da möchte ich nur einen Satz noch dazu sagen oder zwei. Das griechische Wort für Zauberei ist Pharmakeia. Da kommt Pharmazie her. Und der eigentliche Ursprung war der Missbrauch von Drogen, der im Zusammenhang dann mit Orakelbefragungen und Beschwörungen zu tun hatte. Das heißt, aller Drogenmissbrauch fällt damit rein. Und das, ja genau, sowas. Ne? Aber in allererster Linie geht es erstmal um, also das war der Ursprung, war wirklich, Drogenmissbrauch, um Menschen in Trance zu versetzen, um in den Kontakt mit der übersinnlichen Welt zu kommen. Und das haben wir heute auch. Und du erlebst bei Drogensüchtigen diesen Kontakt mit dieser übernatürlichen Welt immer wieder. Ja? Deswegen, die Legalisierung von Marihuana ist für einen, der sich unter Bibel orientiert, ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Das ist eine Katastrophe. Und es wird die Welt noch mehr weg von Gott und hin in die Fänge des Teufels treiben. Da müssen wir ganz nüchtern so sehen. Na, wenn man sich da mal auch in der Tiefe beschäftigt, weiß man auch, dass auch Marihuana deutlich mehr Risiken birgt, als unsere Politiker uns erzählen. Ich habe das in meiner Zivildienstzeit mal ein bisschen getan und das ist schockierend.
Und wenn man welche kennt, die Drogen genommen haben, die haben ganz, ganz oft ganz schlimme psychische Probleme und die kommen nie mehr raus aus diesen psychischen Problemen. Die bleiben da hängen.
Ganz genau. Also das
ganz
ist
schlimme Psychosen.
Ja, richtig, habe ich solche Leute auch betreut damals in meinem Zivildienst und deswegen habe ich dann auch hineingeschaut und eben der eine Fall, der hat nichts anderes gemacht als Marihuana geraucht, mehr war da nicht.
Ja. Aber es ist ganz harmlos.
Ist ganz harmlos. Ja? Das sind Lügen, das sind wirklich Lügen, die uns da erzählt werden. Ja? Dann geht natürlich das Feld der Zauberei viel weiter noch, ja. Ja? Mit Pendeln, Kartenlegen und was weiß ich was.
Totenbeschwörung.
Sehr gut, ne? All diese. Findet man in der Bibel einen Haufen Beispiele. Ja. Das zerstört einen Menschen. Das müssen wir wissen. Jesus macht frei, aber diese Dinge zerstören. Na? Götzendienst. Letztlich ist alles das, was mein Leben regiert, außer Gott, wird mein Götze und Lügner. Na? Ist übrigens interessant, wenn man so durchgeht. Mörder haben wir gerade gesehen, wenn es auf eine. Das sind wir alle schuldig, oder? Also Max, ich bin schuldig, weißt du, wahrscheinlich auch, oder? Haben wir alle schon mal gemacht, ne? Also auf dieser Ebene, wie Jesus das sieht, oder? Sind wir alle schuldig. Und wir merken auf einmal, eigentlich hätten wir alle diese Herrlichkeit nicht verdient. Wenn nicht Jesus, was hat er gesagt? Siehe, ich mache alles neu. Und dann schreibt Paulus im Korintherbrief, zählt er auf, wir waren Ungläubige, Hurer, Zauberer, uns, aber wir sind abgewaschen, wir sind gerechtfertigt, wir sind geheiligt. Und zwar durch Jesus. Ist das nicht gewaltig? Das ist der Stand der Menschen ohne Gott. Und jetzt passiert es mir, dass ich trotzdem vielleicht noch lüge. Na, auch ein Christ lügt. Ich weiß noch, wie mal einer zu mir gesagt hat, ich lüge nicht mehr. Seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich nie wieder gelogen. Und mir dachte, spätestens jetzt hast du es getan. Ne? Also. Aber das sind welche, die bleiben in diesem Zustand. Ne? Wir sind Heilige durch Jesus. Heilige, die sündigen. Ja? Aber ohne Jesus bin ich ein Sünder, der sündigt. Das ist ein Unterschied. Oder? Und weil ich Jesus habe, bin ich ein Überwinder geworden. Und weil ich Jesus habe, darf ich wissen, ich werde erben. Und er wird mein Gott sein und ich werde sein Sohn sein. Und damit wollen wir schließen für heute. Wollen wir noch zusammen beten? Udo, willst du einen Abschluss machen?
Mach ich gerne.
Danke, Udo. Dann würde ich sagen, beten wir noch zusammen. Wer will, darf einfach laut mitbeten. Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort und ich danke dir, dass es gewiss und wahrhaftig ist, dass du aus uns Menschen mit Gewissheit machen willst. Und ich danke dir für diesen herrlichen Ausblick, den du uns schenkst. Und dass du aus uns Mördern und Feigen und Ungläubigen und Götzendienern Söhne Gottes gemacht hast. Herr, dass du aus uns Menschen gemacht hast, die so eine Hoffnung haben dürfen und die wissen dürfen, du überwindest in uns und durch uns. Und wir dürfen diese Herrlichkeit erben, von der wir heute Abend lesen und sehen durften. Amen.
Amen. Herr Jesus, ich möchte auch Dank sagen für diesen Abend. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und ich wollte mich darauf einlassen. Aber ich danke dir einfach dafür, für die Glaubensgeschwister und dass der Friede das so klar erklärt hat. Und das wird mich die ganze Woche beschäftigen. Jesus, und du weißt, ich bin so brennend für dein Wort in meinem Herzen und werde oft angegriffen, weil mein Mund dann übersprudelt. Aber das macht nichts, Jesus. Du bist mein Herr, mein Gott und mein Heiland. Und ich danke dir für diese neue, wunderbare Gemeinde und für alle Glaubensgeschwister, die ich da kennenlernen darf. Amen.
Amen.
Danke, Herr Jesus Christus, für alle Verheißungen. Danke, dass wir diese Hoffnung haben können, dass wir diesen Ausblick haben. Das macht uns so stark in allen Bedrängnissen. Dafür danke ich dir jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Ja, du, von Herzen Dank, Herr Jesus, dass du dich gegeben hast. Du hast alles gegeben, du hast am Kreuz uns diesen Sieg wirklich erkämpft, errungen, dass wir Söhne sein dürfen, dass wir an diese Quelle gehen dürfen, dass wir dieses Wasser nehmen dürfen und das umsonst, weil du bezahlt hast. Danke von Herzen dafür. Danke, dass wir miterben dürfen. Danke, dass wir Söhne genannt werden. Das ist alles dein Wirken und dein Werk. Danke, Herr, dass wir nur noch staunen werden und jetzt das gar nicht so richtig fassen können, wie das wirklich sein wird bei dir. Aber wir dürfen es jetzt schon schmecken. Wir dürfen jetzt schon diese Gemeinschaft mit dir haben. Und danken dir dafür, dass du uns wirklich rausgerissen hast aus dieser Welt, die uns oft erschreckt, die uns unruhig macht, wo eine Katastrophe auf die andere folgt. Und du stehst über allem. Du hast uns mitten hineingestellt, dass wir Licht und Zeugen für dich sein dürfen. Und ich danke dir einfach, dass du in uns derjenige bist, der uns auch dazu überwindern macht und zu mutigen Zeugen. Da wollen wir dich darum bitten, Herr, dass wir da nicht zurückgehen, dass wir nicht uns verstecken oder zu schüchtern sind. Wir wollen einfach da sein, wo du uns gebrauchen bist, dir zu ehren. Danke für den Abend nochmal, für die Runde und für dein Wort und für alles, was wir einfach aus deinem Wort von dir immer wieder neu erfahren dürfen. Amen.
Amen.